Hello, hello, in einer neuen Folge Hundeperspektiven. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Lina, Hundetrainerin und Verhaltensberaterin in Wien und online. Und in der heutigen Podcast-Folge geht es um ein etwas kontroverses Thema. Und zwar das Thema, darf ich wollen, dass mein Hund einfach funktioniert? Dieser Titel wird dich vielleicht wundern, denn in der Szene, in der Bubble, in der ich mich bewege, also im freundlichen, bedürfnisorientierten, positiven Hundetraining, sagen wir eben häufig Sätze wie, ein Hund muss nicht nur funktionieren, der ist keine Maschine, die ich einfach programmieren kann, der ist nicht ein Verhaltensroboter, dem ich sage, was er tun soll und dann macht er das. Und hinter jedem Verhalten steckt auch eine Ursache, die wir immer erstmal verstehen müssen und sollten und dann angehen müssen. Hunde haben Bedürfnisse und Grenzen, die wir ernst nehmen sollten und respektieren sollten, denn sie sind Lebewesen, so wie auch wir Lebewesen sind. Und Verhalten kann man nicht einfach schnellstmöglich abstellen, ohne Rücksicht auf Verluste, sondern wir sollten eben genauer hinschauen, vorausschauend managen, kleinschrittig trainieren und dem Hund eben auch ausreichend Zeit geben, um sich zu verändern. Und Druck und Zwang sollten dabei weitestgehend vermieden werden oder, wie es so manche Kolleginnen sagen, das darf überhaupt gar nicht stattfinden. Und wenn du das jetzt alles hörst, dann wirst du sicher eine Meinung hören, die ich auch vertrete. Das ist mir ganz, ganz wichtig hier eingangs zu sagen, denn auch ich nutze diese Sätze, auch ich habe diese Einstellung dem Hund gegenüber und auch ich habe schon häufig in meinem Podcast und auch auf meinem Instagram lina.rischer häufig eben solche Sätze benutzt und ich glaube grundsätzlich immer noch an diese Sätze, an diese Philosophie, an dieses Wissen, was da auch dahinter steckt. Also ich möchte das auf keinen Fall in dieser Podcast-Folge irgendwie widerlegen, dass das so richtig ist. Hunde sind Lebewesen. Sie haben Emotionen, sie haben Bedürfnisse, sie haben individuelle Grenzen, sie haben individuelle Körper und Geiste, sie haben verschiedene Lernerfahrungen gemacht und sie haben eine eigene Persönlichkeit. Und ich selber merke das bei meinem eigenen Hund immer mehr, dass es einfach eine bestimmte Persönlichkeit gibt, die sich entwickelt hat in den letzten 9 Jahren und diese Persönlichkeit ist gegeben. Und Verhalten hat immer Gründe, Verhalten hat Ursachen und diese Gründe sind wichtig und wir sollten einen Hund nicht einfach in unseren Alltag pressen, eben ohne dabei zu berücksichtigen, wer er ist und was er für Bedürfnisse hat. Und trotzdem merkst du vielleicht schon an der Art, wie ich das Ganze einleite, dass mich diese Sätze und diese Einstellungen immer mehr in meinem beruflichen und auch in meinem privaten Alltag beschäftigen, und zwar im Sinne von, wo ist denn eigentlich der Mensch? Und was passiert denn eigentlich, wenn all das berücksichtigt werden soll, aber das Leben mit dem Hund für den Menschen kaum noch tragbar ist? Was ist, wenn ein Mensch nicht weitere Monate und Jahre Kapazitäten hat, jedes einzelne Thema zu managen, genau zu durchdenken, kleinschrittig zu trainieren. Was ist, wenn dem Menschen die Kraft und die Ressourcen fehlen, immer vorauszudenken, Situationen abzufangen mit dem Hund und sein Leben um den Hund herum zu organisieren? was ist denn eigentlich, wenn ein Mensch einen Hund hat, der sehr, sehr viele Baustellen hat, aber einfach mal spontan aus dem Haus gehen will, vielleicht Besuch empfangen will, vielleicht einfach mal verreisen will oder einfach mal einen stinknormalen Spaziergang machen möchte, ohne immer im Hinterkopf zu haben, mein Hund könnte jetzt gegebenenfalls an der Leine ziehen, auslösen, ausrasten, ängstlich sein. Was ist eigentlich, wenn das Leben des Menschen immer kleiner wird, der Hund nicht alleine bleiben kann, nicht mitfahren kann, nicht fremdbetreut werden kann, nicht durch alltägliche Situationen begleitet werden kann? Was ist dann, wenn aber der Mensch darauf angewiesen ist, dass bestimmte Dinge einfach funktionieren müssen? Was ist, wenn der Mensch einen Alltag hat, in dem der Hund einfach nicht in jeder Situation im Mittelpunkt stehen kann? Und was ist, wenn der Mensch sich einfach wünscht, dass der Hund mitläuft? Ist dann dieser Wunsch automatisch falsch? Ist der egoistisch? Ist das mangelnde Liebe? Ist das vielleicht auch ein Ausdruck einer problematischen Vorstellung von Hundehaltung? Oder, und das ist das Ziel dieser Podcast-Folge, müssen wir eigentlich mal ehrlich darüber sprechen, was diese ganzen richtigen Anforderungen und fachlich korrekten Anforderungen, die wir als HundetrainerInnen haben, eigentlich auf Seite des Menschen wirklich voraussetzen. Und zwar Zeit, Energie, Geduld, Geld, Unterstützung, psychische Kapazitäten über Monate oder Jahre an Trainingsthemen dran zu bleiben. In dieser Folge möchte ich deutlich aussprechen, dass auch Menschen Grenzen haben und dass ein Wunsch nach Funktion eines Hundes vielleicht auch einfach nicht immer nur Boshaftigkeit, Bequemlichkeit, Dominanztheorie, aversives Hundetraining bedeutet. Sondern manchmal bedeutet es vielleicht einfach einen simplen Wunsch nach Erleichterung. Aber wir starten wie immer in meinem Podcast erstmal damit, dass wir definieren, was bedeutet denn eigentlich, dass der Hund funktionieren soll? Was meinen wir denn damit eigentlich? Denn Funktion bedeutet ja für ganz viele Menschen was Unterschiedliches. Und er kann natürlich bedeuten, dass der Hund komplett seine Bedürfnisse unterdrückt, dass er durch Druck, durch Überforderung oder sogar Angst einfach nur gehorchen soll und dass er sich unabhängig von seinem inneren Zustand, von seinen Bedürfnissen einfach nur anzupassen hat an die Gegebenheiten und dass der Mensch sich nicht wirklich dafür interessiert, wie es dem geht, was da für Emotionen dahinter liegen, ob es dem wirklich gut geht und der Hund einfach nur ja, funktioniert, der soll einfach mitlaufen und mir ist es eigentlich wurscht, wie es dir da unten geht. Es kann aber auch bedeuten, also Funktion kann auch bedeuten, ich muss meinen Hund sicher anleinen und an der Leine führen können. An der kurzen Leine vielleicht auch führen können. So, dass der sicher neben mir geht. Es kann auch sein, dass ich meine mit Funktion, dass ich den medizinisch versorgen können muss, dass ich den manipulieren können muss, also wirklich manipulieren im wortwörtlichen Sinne, dass ich den anfassen können muss. Es kann sein, dass es bedeutet, ich muss arbeiten gehen können, ich muss schlafen können, ich muss Geld verdienen können, ohne dass dieser Hund praktisch da die ganze Zeit im Weg ist, in Anführungsstrichen. Es kann auch bedeuten, dass ich einfach spazieren oder Erledigungen machen möchte, die ich nicht immer als vollständige Trainingssession gestalten kann. Und es kann auch bedeuten, dass der Hund einfach im Alltag ab und zu funktionieren muss, weil er verlässliche Abläufe kennen muss. Vielleicht muss ich mein Kind von der Schule abholen, vielleicht muss ich meine Oma verpflegen oder pflegen und vielleicht muss ich einfach auch mal Erledigungen machen, wo der Hund einfach dabei sein muss oder alternativ zu Hause bleiben muss. Einfach da bleiben können muss oder bei anderen Menschen können muss. Und Funktion kann auch bedeuten, ich möchte einfach nicht, dass mein gesamtes Leben von den Schwierigkeiten, von den Herausforderungen, von den Problemen meines Hundes bestimmt wird. Und die ersten Beispiele versus die letzten Beispiele heißen natürlich nicht dasselbe. Funktion, also dass ein Hund etwas machen muss, dass er Grenzen kennen muss, bedeutet nicht automatisch, dass man ihn unterwirft, dass man Spaß hat am Hundequälen und dass man einfach komplett den Hund als Lebewesen missachtet. Ja? Das ist mir ganz, ganz wichtig an der Stelle, denn das gibt es leider auch manchmal unter einem Deckmantel noch sehr, sehr häufig. Ja, und das bedeutet es nicht an der Stelle, sondern Funktion bedeutet manchmal schlicht und einfach, ein Alltag ist für beide Seiten noch bewältigbar. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass eben der Hund keine Maschine ist, aber der Mensch eben auch keine Maschine ist. Und gar nicht so selten, und da muss ich mich auch selber bei der Nase packen, erwarten wir im freundlichen, positiven, bedürfnisorientierten Hundetraining relativ viel von trainierenden Menschen. Und ich liste euch da mal einfach ein paar Sachen auf, die wir können müssen. Und ich bin auch, oder ein Teil von mir ist auch weiterhin der hundertprozentigen Überzeugung, dass das der Fall ist. Also ich möchte hier nicht, und das ist mir auch wieder wichtig an der Stelle, ich möchte hier nicht sagen, dass das alles nicht wichtig ist, was ich jetzt gleich aufzähle, sondern ich möchte sagen, dass es einfach ein Fakt ist, dass wir häufig genau das von Menschen erwarten. Und zwar, der Mensch soll frühzeitig, vorausschauend erkennen und handeln, also managen. Der Mensch soll, also zum Beispiel in Hundebegegnungen, ja, das ist ja eins meiner Spezialthemen, der Hund soll da frühzeitig die Körpersprache lesen, vorausschauend den Hund managen. Parallel dazu soll er kleinschrittig trainieren mit dem Hund, dass der ein alternatives Verhalten lernt. Währenddessen er trainiert und managt und vorausschauend agiert in seinem Alltag, soll der Mensch emotional reguliert bleiben. Also seine Emotionen nicht am Hund auslassen. Er soll verständnisvoll reagieren und beruhigend auf den Hund einwirken und niemals persönlich laut oder streng werden oder zumindest vermeiden, das zu tun und die Bedürfnisse des Hundes immer im Blick haben. Das heißt, immer einen Blick auf den Hund halten. Dabei soll der Mensch Frust aushalten, also seine Bedürfnisse, die in dem Moment vielleicht nicht erfüllt werden, weil er wieder ausweichen muss in jeder Hundebegegnung und Spießrutenlauf macht, muss er ja ignorieren bzw. hinten anstellen und den Frust, der dadurch entsteht, aushalten. Gleichzeitig sollte der Mensch Rückschritte akzeptieren, denn, und das ist was, was ich auch immer sage, Lernen ist nicht linear. Das funktioniert nicht linear. Es gibt Rückschritte im Training und im Lernen. Und das Training und das Management und all diese emotionalen Geschichten sollte der Mensch konsequent in seinen Alltag einbauen und einfließen lassen. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, das klingt total perfekt, Das ist fachlich komplett richtig. Mit Nuancen, da gibt es natürlich verschiedene Trainingsthemen, ja, und da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen und natürlich auch Variablen, ja, aber grundsätzlich sehe ich das schon auch so. Und ich habe sehr, sehr viele Jahre nach genau diesen Prinzipien gearbeitet. Ich tue es auch selber noch, denn ich handle auch selber so weitestgehend, denn weitestgehend, der Mensch ist halt auch keine Maschine. Der Mensch ist halt auch kein Roboter, der sich immer an alles perfekt halten kann. Ein Mensch hat in der Regel ein Leben, wie ich es immer sage, das sage ich meinen KundInnen im One-to-One-Coaching auch. Du bist keine Maschine, du bist kein Roboter, du hast ein Leben, du hast einen Beruf, du hast Beziehungen, du hast gesundheitliche Themen und Belastungen, vielleicht hast du finanzielle, strukturelle Sorgen, du hast auch begrenzte Energie zur Verfügung in deinem Alltag und je nachdem natürlich auch eigene Stressreaktionen in Stresssituationen. Und du hast auch Bedürfnisse nach Freiheit, nach Spontanität, nach Sozialleben, sozialer Teilhabe am Leben. Und das sind ganz, ganz wichtige Dinge, die auch ich habe übrigens. Also ich verstehe das natürlich. Und es ist auch manchmal einfach so, dass sich das Leben massiv verändert, nachdem man sich für einen Hund entschieden hat und nachdem man vielleicht auch mal Wochen, Monate, Jahre lang all die Dinge vorausschauend managen, kleinschrittig trainieren, die Bedürfnisse des Hundes priorisieren, seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, all das gemacht hat. Das kann sein, dass sich nach einiger Zeit das Leben einfach so verändert, dass eben sich auch Einstellungen oder Möglichkeiten, Ressourcen verändern. Vielleicht entscheidet man sich erst als Paar für einen Hund und später ist dann die Verantwortung bei einer Person alleine oder man teilt sich den Hund, man macht Dogsharing, habe ich alles schon bei KundInnen gehabt. Ich hatte schon Paare, bei denen die Beziehung angefangen hat zu wackeln, weil sie sich eben in der Hundeerziehung nicht einig waren und danach sind dann auch die Beziehungen zerbrochen. Es gibt die Möglichkeit, dass plötzlich Krankheit bzw. ja, mangelnde Gesundheit mit reinspielen und man da weniger Ressourcen hat. Es kann auch sein, dass der Hund krank wird, ja, der Hund plötzlich noch mehr Bedürfnisse hat und man viele, viele Rückschritte macht aufgrund von gesundheitlichen Baustellen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es kann auch sein, dass der Hund Schwierigkeiten entwickelt, die vorher nicht absehbar waren. Ja, also dass Verhalten auftritt aufgrund von Erfahrungen, die der Hund gemacht hat, die einfach nicht absehbar waren. Es hat doch alles so gut funktioniert und seit, keine Ahnung, Hund ist hatte einen Autounfall. Ja, seitdem passieren eben schwierige Dinge im Alltag des Hundes. Er ist vielleicht traumatisiert oder hat eine Verletzung. Ja, also solche Geschichten können ja genauso einem Hund passieren wie einem Menschen auch. Was auch sein kann, ist, dass die Wohnsituation oder die Jobsituation sich verändert. Man hat plötzlich eine andere Situation als erwartet. Vielleicht hat man auch weniger Geld zur Verfügung. Und ja, wir sagen immer, man sollte sich eine Anschaffung des Hundes oder die Anschaffung eines Hundes gut überlegen und wirklich auch ganz genau herausfinden, ob ein Hund zu einem passt. Aber, großes Aber, wie soll denn irgendjemand da draußen wissen, wie das eigene Leben in 5 oder 10 Jahren aussieht? Ja, man kann das einschätzen. Ich bin auch gar keine Freundin davon. Also es gibt immer wieder Menschen, die ihren Hund nach ein paar Wochen oder Monaten abgeben aus Bequemlichkeit. Aber tatsächlich ist es doch auch oft so, dass es einfach Unvorhersehbarkeiten gibt, die man einfach vorher nicht hat einschätzen können. Und jetzt kommen wir ein bisschen zur moralischen Falle im in meinen Augen falsch verstandenen bedürfnisorientierten Hundetraining. Denn häufig wird bedürfnisorientiertes Hundetraining so interpretiert, dass es ausschließlich oder vorrangig um die Bedürfnisse des Hundes geht. Und daraus entsteht manchmal so eine unausgesprochene Hierarchie der Bedürfnisse. Also die Bedürfnisse des Hundes sind die wichtigen. Der Hund braucht Sicherheit, Abstand, Zeit, Verständnis. Und dann kommt es oft dazu, dass die Bedürfnisse des Menschen, die der Mensch dann äußert, schnell als Egoismus bewertet werden. Und das muss gar nicht explizit passieren. Das kann manchmal so unterschwellig mitlaufen. Ja, du hast dieses Bedürfnis, du möchtest verreisen und den Hund abgeben. Ja, okay, das hättest du dir vielleicht vorher überlegen sollen. Da hättest du dir keinen Hund nehmen sollen. Ja, aber das weiß man ja, dass man mit Hund nicht verreisen kann oder nicht mehr so verreisen kann wie vorher. Du möchtest jetzt nicht jeden Spaziergang trainieren. Ja, okay, das geht aber nicht. Du hast die Verantwortung. Du wusstest, dass du einen Hund dir holst und du musst jetzt auch die Verantwortung dafür tragen. Der Mensch sagt vielleicht, ja, naja, der Hund schränkt mich komplett ein. Der ist total einschränkend für mein voriges Leben. Und vielleicht sagt man dann, ja, aber dann kann es sein, dass du deinen Hund nicht richtig liebst. Ja? Und sowas ist natürlich mega gefährlich. Wir dürfen das auf keinen Fall so framen, weil die Bedürfnisse des Hundes unwichtig sind. Nicht, weil da nicht auch ein Stückchen Wahrheit drin ist. Auch ich habe schon, ich sage es immer wieder in dieser Folge, diese Gedanken gehabt. Und natürlich, man muss vorher wissen, was man da tut. Ja? Und natürlich sind die Bedürfnisse des Hundes wichtig. Aber wenn Menschen nicht aussprechen dürfen, dass sie überfordert sind, ja, wenn Menschen sich schlecht fühlen müssen, weil sie eigene Bedürfnisse haben, man übernimmt nicht genügend Verantwortung, man hätte sich keinen Hund nehmen sollen, man liebt den Hund nicht wirklich, ja, dann werden sie das entweder gar nicht tun, ja, also gar nicht aussprechen, ja, wenn man hat ja irgendwie Sorge, so, aber die Hundebedürfnisse sind ja wichtig und meine nicht. Oft sind es übrigens genau die Menschen, die eh schon die Hundebedürfnisse voll hoch priorisieren, die sich das dann nicht trauen auszusprechen. Also das heißt, sie werden ihre Überforderung entweder erst spät aussprechen oder gar nicht aussprechen oder in der Konsequenz, und das ist mir so wichtig, bei härteren Trainingsmethoden landen. Denn dort können sie eben ihre Überforderung aussprechen, dort darf diese Überforderung existieren. Denn dort in diesen, ja, ich sag mal eher härteren Trainingsrichtungen wird ihnen vermittelt, das ist sehr belastend, ja, verstehe ich, der Hund schränkt dich ein, verstehe ich, und ja, wir sorgen jetzt dafür, und zwar sofort, dass du jetzt wieder Kontrolle bekommst. Kontrolle über dein Leben, Kontrolle über den Hund, und in diesem strengen, teilweise rigiden, teilweise gewaltvollen Handeln bekommt aber die Überforderung des Menschen, die ja da ist, einen Raum, ja, und sehr viel Platz und sehr viel Gehör, die eben im positiven, bedürfnisorientierten Hundetraining manchmal zu fehlen scheinen. Und wir müssen uns deshalb ganz, ganz klar vor Augen halten, in meinen Augen, denn grundsätzlich ist der Ansatz ja der wichtige. Aber Überforderung verschwindet nicht bei Menschen, nur weil wir sie moralisch abwerten oder gar verbieten, ja, oder weil wir uns moralisch über die betroffenen Menschen stellen. Also weil wir denken, dass sie moralisch nicht korrekt handeln. Und das ist echt sehr, sehr, sehr wichtig. Denn ein Mensch, der sagt, mein Hund soll einfach nur funktionieren, der kann natürlich diese problematische Vorstellung von Hundehaltung haben. Also das ist, glaube ich, klar. Ich hatte schon mal eine Frau am Telefon im Vorgespräch, die hat mir gesagt, naja, eigentlich will ich jetzt gar nicht so viel mit meinem Hund trainieren, der soll gar nichts können, der soll einfach nur funktionieren. Und das hat sie auch in diesem Ton gesagt. Und in so einem abschätzigen Ton, wo eindeutig Augenhöhe kein Thema war. Ja? Und das entspricht für mich ganz klar keiner guten Vorstellung von Hundehaltung. Ja? Wenn man sich einen Hund holt, gehört dazu Auseinandersetzung mit dem Lebewesen Hund, dazu gehört Training, dazu gehört ein gewisser Aufwand. Aber ein Mensch, der sagt, mein Hund soll einfach nur funktionieren, kann auch einfach nur sagen, ich bin überfordert, ich kann nicht mehr, ich brauche Entlastung für das Leben mit dem Hund. Ich schaffe das alles nicht alleine. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle über mein eigenes Leben, weil dieser Hund so viel Raum einnimmt. Ich fühle mich gefangen im Leben mit dem Hund, weil ich kann fast gar nichts mehr tun, ohne dass dieser Hund im Vordergrund steht. Ich schäme mich vielleicht dafür, dass mein Hund mich einfach nervt. Ich brauche schnelle Lösungen, die mir nicht noch mehr Geduld, noch mehr Leistung, noch mehr Ressource abverlangen. Und in meinen Augen müssen wir genau an der Stelle viel, viel genauer hinschauen. Denn wenn wir nur immer darauf antworten, naja, dann musst du halt deinen Hund besser verstehen, dann musst du besser trainieren, dann musst du besser managen, dann musst du besser vorausschauen, dann musst du dir eben das organisieren. Dann kann das, je nachdem wie wir das eben sagen, beim Menschen so ankommen, dass wir ihm sagen, du musst noch mehr leisten, noch mehr deine Bedürfnisse hinten anstellen, die Hundebedürfnisse priorisieren. Und das hat eben den Hintergrund oder der Hintergrund, warum Menschen dann auch bei härteren Methoden landen, ist, dass eben dieser Leistungsdruck so ansteigt. Ja? Also wenn wir immer denken, wir müssen mehr leisten und immer mehr inneren Druck haben, dann wächst natürlich dieser Wunsch nach diesen schnellen Lösungen. Dann wächst der Wunsch nach den verlässlichen Lösungen. Ja? Dass aversive, harte Methoden nicht schneller gehen, das wissen wir fachlich. Ja? Nur es geht um die Art, wie man da dran geht. Es geht um die Art, wie der Mensch auch wahrgenommen wird in dem Moment. Denn natürlich, es wirken so Sachen viel attraktiver, wie der Hund muss lernen, dass du das alles entscheidest, das Problem lösen wir in einer Stunde, das ist schnell gelöst, du darfst ihm das nicht durchgehen lassen, da müssen wir einmal konsequent durchgreifen, du musst nur die richtigen Grenzen setzen, dann ist das erledigt. Hey, das, ganz ehrlich, wenn man in einer Situation ist, wo man das Gefühl hat, selber muss man immer sich hinten anstellen und nur leisten. Das sind doch Versprechen, die total viel in einem auslösen, wo man sich denkt, boah, Erleichterung ist nahe. Ja? Und in Wirklichkeit versprechen sie eben nicht nur diesen funktionierenden Hund, sondern sie versprechen dem Menschen, das eigene Leben wieder zurückzubekommen, wieder die Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken. Und deswegen reicht es eben nicht, dass man Menschen verurteilt, wenn sie sich für unschöne Methoden entscheiden, sondern wir müssen wirklich schauen, was steht da für ein Bedürfnis dahinter. Das bedeutet nicht, um Gottes Willen, und das möchte ich hier 70 Mal betonen, das bedeutet nicht, dass diese Form des Trainings die richtige ist. Das bedeutet nicht, dass die Form dieses Trainings funktioniert, ja, weil das, also funktioniert bei sehr, sehr schnell ängstlichen Hunden, die sich schnell unterdrücken lassen. Und dann werden die Hundebedürfnisse nicht berücksichtigt oder gar nicht berücksichtigt. Und ich möchte hier nicht Gewalt oder Training über Angst und Unterdrückung irgendwie verteidigen, entschuldigen, überhaupt nicht, gar nicht. Ich möchte nur, dass wir anfangen, Menschen zu verstehen, dass es nicht ein ist, ich möchte Macht über meinen Hund haben, sondern dass es einfach, ich möchte Kontrolle über mein eigenes Leben haben. Und je weniger Kontrolle Menschen eben im Vorfeld erlebt haben, weil sie eben einen langen Leidensweg haben, desto verlockender kann diese schnelle Kontrolle über den Hund werden. Und deswegen sollten wir nicht jede Form von Funktion ablehnen. Ich habe so häufig Menschen im Training, die mir sagen, die Trainerin hat keine Leinenführigkeit mit ihnen aufgebaut, weil der Hund soll an der langen Leine laufen und ein Hund braucht keine Leinenführigkeit lernen, weil ein entspannter Hund ist ein leinenführiger Hund. Ja, aber in der Praxis schaut das tatsächlich nicht immer so aus. Ich selber habe einen Hund, der nach 9 Jahren immer noch in aufgeregten Situationen an der Leine zerrt. Und ich kann aber nicht, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer nur in Situationen reingehen, die nicht aufregend für ihn sind. Wir haben Rituale aufgebaut, dass er runterfährt. Und trotzdem ist er von der Persönlichkeit, von der Genetik her ein Hund, der schnell hochfährt. Und dann brauche ich Tools, dann brauche ich Wege, wo mein Hund einfach funktioniert, in Anführungsstrichen. Dann brauche ich einen Leinenführigkeitsmodus, den ich vorher mit ihm aufgebaut habe, ja. Und dann kann es aber sein, dass der auch nicht perfekt funktioniert in der Situation, dass ich ihn aber zur Verfügung habe und dass ich ihn auch nicht perfekt durchziehe. Das heißt, nein, auch das Training kann nicht immer 100% im Mittelpunkt stehen und ich kann nicht immer alles abbrechen, bevor ich es mir versaue, in Anführungsstrichen. Auch das höre ich ganz häufig. Ich habe den Leinführigkeitsmodus noch nicht eingesetzt, weil ich Angst hatte, ihn mir zu versauen. Und sowas sehe ich als meine Aufgabe als Trainerin, da genau mitzugeben, was ist denn möglich, was kann ich denn machen in solchen Situationen, damit das trotzdem funktioniert, ich sage das jetzt bewusst so, und wo muss ich noch ein bisschen dran trainieren. Und es sind eben genau solche Kompromisslösungen, die eben wichtig sind. Wichtig sind natürlich trainierte Verhaltensweisen. Hey, das ist mein Beruf, euch beizubringen, wie trainiert man mit einem Hund Verhalten? Ja? Wie trainiert man verlässliche Abläufe? Wie lernt man dem Hund verlässliche Abläufe? Also bitte nicht falsch verstehen, auch das, das gehört dazu. Und ja, das sollte man tun. Aber es geht eben auch um diese realistischen Kompromisslösungen. Ich nenne mal noch ein paar andere Beispiele. Zum Beispiel, dass der Hund halt ein Geschirr anzieht, auch wenn er vielleicht das Anziehen nicht besonders mag und auch wenn er da einmal kurz wortwörtlich durch muss durch das Geschirr. Ein Hund kann auch kurz angeleint irgendwo warten, auch wenn er dabei leichte Stressanzeichen zeigt. Das heißt nicht, dass er da schreiend, panisch, ängstlich steht, aber auch wenn der ein bisschen steht und fiebt, kann man das mal machen. Das heißt auch, dass der Hund eben, wie gerade schon gesagt, sich einfach mal an einer kurzen Leine geradeaus führen lässt, auch wenn das ein bisschen Druck bedeutet. Ja, und ein bisschen Druck, das ist mir immer ganz wichtig. Das heißt nicht, dass man da blockt, druckt oder schreit, sondern das heißt einfach, dass die Leine halt manchmal angespannt ist oder halt doch mal ein Halsband zum Geschirr dazukommt. Ja, und der Hund kann die Grenzen der Leine auch akzeptieren, ohne dass er immer entscheiden muss, in welche Richtung es geht. Also der Hund muss nicht immer frei nach links und rechts sich bewegen, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass auch ein Hund ab und zu mal geradeaus mit uns mitlaufen lernen darf. Das kann auch sein, dass die medizinische Versorgung ermöglicht werden muss. Und das heißt, dass man manchmal auch sanften Zwang ausüben kann. weil das eben gerade wichtiger ist, dass der Hund medizinisch versorgt wird. Das heißt nicht, dass ich nicht langfristig mit dem an Medical Training arbeiten kann, aber es kann auch sein, dass ich einfach mal sanft zwinge. Und diese Sachen, es fällt mir ein bisschen schwer, das alles so auszusprechen, weil es natürlich falsch ausgelegt werden kann. Ja? Es gibt Menschen, TrainerInnen, die nur über Zwang gehen und die das dann als Training verkaufen. Das meine ich nicht. Ich meine, ich spreche von Erleichterung des Menschen im Alltag. Ja? Kompromisslösungen, vorübergehende. Es kann auch heißen, dass der Hund mal bei einer vertrauten Person oder alleine bleiben muss, auch wenn er dabei nicht durchgehend vollkommen entspannt ist. Was ich immer sage beim Alleinebleiben ist, der Hund soll sich runterregulieren können. Ja? Das heißt aber nicht, dass der nicht am Anfang mal kurz gestresst sein kann. Wenn er sich gar nicht runterregulieren kann und komplett panisch wird beim Alleinebleiben und komplett angespannt ist, dann ist das ein No-Go. Auch das muss ich hier dazu sagen. Aber dann kann es sein, dass man eben zu einer vertrauten Person gibt, den Hund. Und es kann auch sein, dass der da unentspannt ist. Und es kann sein, dass das aber die Kompromisslösung ist und dass man nicht die Bedürfnisse des Hundes 100% erfüllt, sondern dass der vielleicht dann mal einen stressigeren Tag da hat. Das kann eben sein, dass bestimmte Abläufe gehandelt werden müssen oder bestimmte Abläufe erfolgen, wo auch ein bisschen Druck mit drin ist. Zum Beispiel ins Auto einsteigen, dass man den Hund mal so ein bisschen an der Leine mitnimmt und eben nicht wartet, bis er von alleine einsteigt. Es mag jetzt für den einen oder anderen von euch total selbstverständlich sein, aber ich hatte schon Teams im Training, die wirklich auch sich solche Sorgen gemacht haben, dass sie dem Hund zu viel Druck machen, dass sie sehr, sehr, sehr lange gewartet haben und sehr, sehr viele Ressourcen aufgebraucht haben für sich selbst, bis der Hund mal ins Auto eingestiegen ist. Und das sind Sachen, das sind Ressourcen, die verbraucht werden, die man aber vielleicht für den Rest des Tages noch braucht. Auch das heißt nicht, dass man daran nicht arbeiten kann, aber es kann auch einfach eine Kompromisslösung sein. Und so Sachen wie zum Tierarzt gehen sind mir auch ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen, auch wenn da vielleicht mal eine Sedierung notwendig ist. Ja? Das heißt nicht, dass der Hund auch da sich panisch irgendwie verhält oder Aggressionsverhalten zeigen muss, weil er so in der Not ist, sondern es kann einfach sein, dass es einfach manchmal bedeutet, dass man den einfacheren Weg geht, der ein guter Kompromiss ist. Und genau diese Lösungen können langfristig dafür sorgen, Sicherheit dem Menschen zu geben, auch dem Hund übrigens, weil der Mensch wieder sicherer wird. Und sie können dafür sorgen, dass Entspannung eintritt, im Sinne von, der Mensch hat dann wieder mehr Ressourcen zur Verfügung, um dann mit dem Hund wieder an einzelnen Trainingsthemen zu arbeiten. Denn häufig ist da so viel Überforderung und Frustration in diesem Mensch-Hund-System, dass einfach der Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen wird und man einfach keine Kapazitäten hat, an irgendwas zu arbeiten. Also Kompromisse, die verlässlich sind, die vielleicht nicht immer die Bedürfnisse des Hundes in den Vordergrund rücken, sondern manchmal eben auch den Menschen priorisieren, sind definitiv nicht das Gegenteil von Beziehung, sondern sie können dazu beitragen, dass Beziehung wieder stattfinden kann. Und Kooperation bedeutet eben nicht immer, dass der Hund oder Bedürfnisorientierung auch bedeutet nicht immer, dass der Hund alles frei entscheiden kann oder muss. Ja, es ist wichtig, dass eben Fähigkeiten aufgebaut werden, dass der Hund versteht, was passiert. Es ist wichtig, dass der Hund Situationen möglichst gut bewältigen kann. Es ist wichtig, dass man trainiert. Es ist wichtig, dass das möglichst bedürfnisorientiert dem Hund gegenüber passiert. Ja. Aber es bedeutet halt eben auch, dass ein Hund in einem angemessenen Rahmen manchmal Stress haben wird, stressige Dinge über sich ergehen lassen kann und muss. Und da klammere ich natürlich die Angst, die starke Angst, die Panik, alles, was wirklich sehr, sehr unangenehm für den Hund ist, das klammere ich natürlich aus. Das geht natürlich nicht. Ja? Aber Stressfreiheit kann halt auch nicht immer das realistische Ziel sein. Also die Frage ist immer, wie viel Belastung ist notwendig, wie viel ist vermeidbar, wie können wir dafür sorgen, dass der Hund sicher bleibt, auch wenn es mal unangenehm wird. Und natürlich kann ich in Zukunft das dann wieder verändern. Ja? Es werden aber bestimmte Schwierigkeiten bleiben. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist bei meinem eigenen Hund so. Ich habe immer wieder Situationen mit ihm, wo er einfach in dieses Ursprungsverhalten zurückkippt. Und zwar ist er einfach ein Hund, der bei Stress massivst in die Leine donnert. Und wenn ich dann zum Beispiel wie neulich, wo ich das Halsband und die passende Leine vergessen habe und nur eine lange Leine dabei hatte, ist er mir einfach nur in der Leine gehangen, wo wir in so einem, ja, wir waren in so einem Outdoor-Museum und er ist einfach nur in der Leine gehangen und hatte totalen Stress. Ich hatte ihn am Bauchgurt und es war einfach so, dass er wieder in sein altes Verhalten gekippt ist. Und das wird es geben, ja, und es wird immer wieder Situationen geben, die nicht perfekt laufen. Und dann braucht es eben Lösungen, dann braucht es vielleicht Management, ja, und vor allem für den Menschen auch gute Lösungen. Also es gibt ja auch Hunde, die haben vielleicht eine Beißgeschichte. Es gibt Hunde, die haben vielleicht gesundheitliche Baustellen, die einfach Verhalten lernen, ein bisschen verhindern. Also zum Beispiel, wenn der Hund massive Allergien oder Futterunverträglichkeiten hat und einfach auch so ein bisschen leidet, dann ist es oft schwierig, mit diesen Hunden verlässlich Verhalten aufzubauen. Kann man natürlich machen, dauert aber oft einfach ein bisschen länger. Oder die Hunde sind vielleicht vielleicht genetisch einfach anders veranlagt. Und da stehen dann Menschen eben vor dieser Realität, die sie sich nicht so ausgesucht haben. Und das darf man auch mal sagen. Und dieses, du hast dir den Hund doch geholt und jetzt musst du damit dealen, das beantwortet eben oft nicht die Frage, wie der Mensch die vielen, vielen Jahre mit dem Hund tatsächlich bewältigen kann und soll. Und Verantwortung übernehmen ist für mich so ein wichtiges Thema. Es bedeutet aber nicht, so zu tun, als wäre jetzt jede Belastung, die dieser Hund mitbringt, einfach freiwillig gewählt, ja, sondern eben Lösungen zu finden, wie diese Belastung langfristig für alle Beteiligten tragfähig ist. Genau. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns im positiven, freundlichen, bedürfnisorientierten Hundetraining immer wieder fragen, was braucht der Hund, was braucht der Mensch, was für eine Funktion ist im Alltag dieses Mensch-Hund-Teams tatsächlich notwendig, welche Ansprüche können wir reduzieren, wo braucht es Training in Zukunft, wo reicht vielleicht Management für dieses Mensch-Hund-Team aus, wo braucht es vielleicht Unterstützung von außen oder Betreuung, Entlastung für den Menschen? Wie viel kann dieser Mensch in diesem Moment gerade leisten und welche Lösung bringt denn wirklich schnell und reale Entlastung, ohne dem Hund wirklich zu schaden? Und ich selber beschäftige mich mit dem Thema in letzter Zeit sehr, sehr viel und ich lasse das auch so in meine Coachings einfließen. Es ist mir immer ganz, ganz wichtig in meinen One-to-One-Coachings, dass eben ja nicht Scham entsteht, wenn meine Mensch-Hund-Teams mir sagen, dass sie erschöpft sind, dass sie es nicht schaffen, dass sie eben vielleicht mal mit mehr Druck gehandelt haben, dass keine Scham entsteht, wenn sie sich schnelle Lösungen wünschen, wenn sie Zeitdruck haben, wenn sie ein Leben haben, das ihnen wichtig ist, ja, und dass auch keine unangenehmen Gefühle entstehen, wenn sie mir sagen, hey, Lina, ich brauche da einfach gerade eine bisschen schnellere Lösung als Training. Das heißt, wenn du bei mir im One-to-One-Coaching bist, bitte sprich solche Sachen unbedingt immer an. Menschen, die zu mir ins Training, ins Coaching kommen, sind in der Regel Menschen, die ihre Hunde sehr, sehr, sehr lieben. Das weiß ich. Und das bedeutet eben, dass ich das sehr, sehr ernst nehme, auch deine Belastung, und auch über die können wir sprechen. Und natürlich kann man dann Sachen wie Training angehen. Jeder, der mir hier schon länger folgt, der mich kennt, weiß, dass mir die Bedürfnisse des Hundes so, so wichtig sind. Das Nervensystem des Hundes, ja, also dass das Menschen und des Hundes eben gleichermaßen wichtig sind. Und genau aus diesem Grund habe ich ja auch meinen Reset-Einstiegskurs als Online-Kurs erstellt, damit eben Menschen verstehen, was die Bedürfnisse des Hundes sind, wie das Nervensystem des Hundes funktioniert, aber eben auch anfangen, ihr eigenes Nervensystem besser zu verstehen. Auch das ist Teil meines Reset-Online-Kurses und es ist auch immer Bestandteil meiner One-to-One-Coachings und auch meiner künftigen Arbeit als Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Denn es ist mir ein so, so wichtiges Thema und ich verstehe es selber. Und ich bin selber in näherer Vergangenheit immer wieder in Situationen gekommen, in denen ich das selber mitbekommen musste, dass eben all diese Ideale, die wir häufig haben, zwar sehr, sehr wichtig sind, aber da eben noch andere Themen und ja, sehr wichtige Themen mitlaufen. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas aus dieser Podcast-Folge mitgenommen. Ich hoffe, du bist bereit, deine eigenen Bedürfnisse als auch die deines Hundes zu berücksichtigen und du schaffst es, diese gut in Einklang zu bringen. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann weißt du, wo du mich findest. Ich biete Online-Training und Online-Coaching und auch One-to-One-Coaching in Wien an und freue mich immer, wenn ich Mensch-Hund-Teams begleiten darf. Und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, meinen Podcast bewertest, wenn du das noch nicht getan hast und er dir gefällt. Und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir wie immer alles, alles Liebe. Deine Lina. Ciao.